Hallo, ihr hört Gezeiten, Gespräche über das Leben und den Tod. Wir sind Britta und Carola und das ist eine Premiere. Wir wollen mit euch sprechen über ein Thema, das uns schon lange sehr bewegt. Und Britta, ich freue mich so, dass wir zusammen das jetzt starten. Wir tragen das ja schon länger mit uns rum. Was würdest du sagen, warum wollen wir unbedingt diesen Podcast machen?
Für mich ist es so, dass ich mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Tod und Sterben befasse und immer wieder merke, wie viel Angst das vielen Menschen macht und wie viel Kultur wir verloren haben, wie viel selbstverständlichen Umgang wir mit dem Tod verloren haben. Das ist eigentlich die meisten Leute vor Angst zusammenzucken, wenn sie daran denken, dass sie mit diesem Thema konfrontiert sind. Und das sind wir ja eigentlich letzten Endes jeden Tag und immer. Eigentlich ist der Tod unser ständiger Begleiter. Wir tun nur immer so, als wenn es nicht so wäre. Und auch durch Sterbefälle im näheren Umfeld, durch Begegnungen mit Menschen, die trauern, habe ich mich immer wieder aufgerufen gefühlt. Das ist so wie so ein innerer Ruf, mich mit dem Thema zu befassen und dieses Thema Tod und Sterben wieder mehr ins Leben hineinzuholen.
Du hast es dir sogar zum Beruf gemacht. Du bist Trauerrednerin. Du redest auch auf Hochzeiten, da wo ganz viel Liebe ist und Licht und Lachen und Feiern. Und dann das totale Gegenteil. Du machst eben auch Trauerreden und lebst da ja auch von. Seit wann machst du das?
Ich glaube, meine erste Trauerrede ist jetzt 5 oder 6 Jahre her. Ich weiß gar nicht so genau, aber so um den Dreh muss es sein. Ja.
Erinnerst du dich noch an die erste?
Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an die erste. Das war nämlich sehr, sehr aufregend.
Wow, das glaube ich.
Ja, das war sehr aufregend. Ich hatte auch schon, also dieses Thema, einmal ist es das Thema Tod und Sterben und auf der anderen Seite ist das Thema Rituale und Zeremonien, was mich auch schon immer sehr anzieht und wo ich mich sehr, sehr viel schon mit beschäftigt habe. Ich bin in Indien gereist, habe alles Mögliche gemacht und mich immer eigentlich mit Ritualen beschäftigt. Und habe dann im Freundeskreis meine Hochzeit gemacht und so ist es irgendwie immer mehr zu mir gekommen und die erste Trauerfeier kam zu mir, als eine Freundin meiner Eltern sehr, sehr krank war und im Sterben lag. Und ich bin ihr bis heute sehr dankbar, dass sie das gemacht hat. Die hat mich dann irgendwann aus dem Hospiz angerufen und hat mich gefragt, ob ich ihre Trauerrede halten möchte, also ob ich ihre Beerdigung gestalten möchte. Und da war ich erst sehr überrascht und auch ein bisschen, habe auch gemerkt, so, es gibt auch einen Teil in mir, der zögert, aber es gab einen ganz großen Teil in mir, der ganz sofort gesagt hat, ja, das mache ich auf jeden Fall für dich. Und das war meine erste Trauerfeier dann.
Boah, ich stelle mir das auch wirklich, man dringt ja so in einen Familienkreis ein, wo man gar nicht zu Hause ist und dann eben in diesen Momenten, wo eigentlich so vieles zusammenbricht. Ne? Mit was für einem Gefühl fährst du heute, wo du das ja doch auch schon länger machst, zu einer Familie, wenn sie dich anrufen? Was begleitet dich dann so auf dem Weg dahin?
Das Phänomen, also ich bin ja auch ein Mensch, kann ja auch ziemlich quasselig und unruhig sein, aber das Phänomen ist wirklich, wenn ich dahin fahre, bin ich innerlich ganz ruhig und ich versuche immer, mich offen zu halten für das, was da kommt. Es ist ja immer eine andere Familie, es sind fast immer Menschen, die ich nicht kenne, ganz, ganz selten kenne ich die Menschen und ich komme in eine sehr persönliche, sehr spezielle Situation, in der Menschen ja wirklich in einer existenziellen Situation sich befinden. Und wenn ich da hinkomme, dann gucke ich erstmal. Also ich komme immer erstmal an und gucke erstmal, wer ist da eigentlich und versuche mich auf die Situation einzustellen und auf die Menschen, die da sind.
Ja, wir beide haben uns ja auch ein bisschen, nicht ganz auf so einem Wege kennengelernt, aber du warst auch gedacht als Trauerrednerin für eine Frau, die wir beide kannten und die ich über mehrere Umwege, aber vor allem auch über die Kinder, die uns verbunden haben, auch ein bisschen begleitet habe mit ein paar Freundinnen. Und so, da wussten wir beide ja, dass es uns gegenseitig gibt, aber wir sind uns lustigerweise nie begegnet, so dramatisch und so traurig das auch alles in dieser Zeit war. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Ja, schon auch als dramatisch und traurig. Also zu sehen, wie diese junge Frau immer weniger wurde, wie der Tod eigentlich irgendwie schon ganz lange da stand, neben ihrem Bett sozusagen, und aber auch die Angehörigen und besonders der Mann, der so das einfach nicht wahrhaben wollten, dass das so ist und dass es diesen Weg gibt und dass es dadurch für sie so wenig Chance gab und Möglichkeit gab, sich wirklich zu verabschieden und Schritt für Schritt aus dem Leben zu gehen. Es war bis zum letzten Tag, obwohl jeder wusste, dass sie sterben würde, war es bis zum letzten Tag so, dass sie eigentlich nicht gehen durfte. Und das fand ich sehr traurig. Und ich habe versucht, sie da so ein kleines Stückchen mitzunehmen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also so ein bisschen sie dafür zu öffnen. Aber dann gab es natürlich die Familie, die sie natürlich auch, die Kinder, die sie behalten wollen und dieses Hin und Her. Also es war eine sehr intensive, sehr, sehr traurige, aber auch sehr innige und auch schöne Zeit. Und wir haben manchmal zusammen geweint. Das ging irgendwie ja wahrscheinlich auch so. Und manchmal haben wir auch total zusammen gelacht. Und es war dann irgendwie, wie es war. Ja.
Ja, absolut. Und auch dieses große Thema, wie gehen Kinder mit Trauer um? Wir waren ja inmitten dieser Kinderschar meistens. Also die Freundinnen brachten auch noch ihre Kinder mit. Und es war immer so viel Leben um diese Situation herum eigentlich. Also man hört ja immer noch, dass Kinder lachen und dass Kinder spielen und hinfallen und streiten. Und dabei immer die Frage, wie gehen die damit um? Wie kommen die damit klar? Was machen die mit so einer Situation? Das hat mich auch unglaublich beschäftigt. Aber irgendwie war auch alles so dramatisch und hat sich eigentlich so, wie das manchmal so ist, jeden Tag ist schon eine neue Realität, auf die man sich erstmal einstellen muss und neue Fragen da, die beantwortet werden müssen, dass sozusagen dieser Nachklang noch gar nicht stattgefunden hat. Ne? Aber ich kenne mittlerweile viele Kinder, die mit Trauer beschäftigt sind und ich merke, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich unbedingt mit dir oder auch mit unseren Gästen in diesem Podcast besprechen möchte. Also ich kenne allein drei in unserem Umfeld, wo Kinder im jungen Alter, 7, 8 Jahre, einen Elternteil auch verloren haben. Und ich weiß von den Familien sehr unterschiedliche Wege, wie sie damit umgehen, aber die Kinder sind natürlich auch unterschiedlich. Und ist man Einzelkind oder sind da mehrere Kinder? Also boah, das war eigentlich mein größter Antrieb, immer so dafür zu sorgen, dass sich alle noch ein bisschen aufgehoben fühlen, dass das Essen da ist, dass trotzdem der Schulweg stimmt. Also diese ganzen Probleme, die, wie du das gesagt hast, während jemand eigentlich aus dem Leben geht, muss ja für die Kinder auch ein bisschen das Leben weitergehen. Und wer schafft das alles? Wer schafft das mit den Hausaufgaben? Wer schafft das, dass Kinder dranbleiben, nicht sitzen bleiben und dadurch am Ende die Probleme noch viel größer werden für die Kinder als nur die Trauerbewältigung? Das hat mich so bewegt, dass ich immer dachte, Mensch, da braucht jetzt eigentlich so ein System, Familie, so viel Unterstützung, damit überhaupt auch vielleicht Platz ist für diese Trauerbewältigung, weil ansonsten kommen so viele Probleme von allen anderen Seiten, von Schule, von was weiß ich nicht woher, dass dafür fast schon gar kein Platz mehr da ist, weil das Chaos einfach zu groß wird. Naja, das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall auch mitnehme in unser Projekt Podcast. Und ich habe einen Freund verloren vor einem Jahr und der ist auch bestattet worden und es war bewegend, weil mein ganzer Freundeskreis war da und ganz viele Bekannte, ganz viele Menschen, die ich ganz lange nicht mehr gesehen habe. Die Kirche war rappeldicke voll, ein ganz beliebter Mensch, immer so ein Strahlen in den Augen. Der hat ganz viele Menschen auch begleitet als Sportler und also war für viele auch ein Vorbild und ganz viel Lebenslust und Lebensfreude gelebt bis zuletzt und ja, da war da so ein Trauerredner und er hat irgendwie schon diese Gesellschaft kommen sehen. Und ich weiß nicht, warum mein Fokus so bei ihm lag. Ich glaube, ich habe ihn einfach gesehen und ihm so angespürt, dass diese Situation für ihn eigentlich ein bisschen ungewöhnlich war. Die Menschen, die da kommen und vielleicht auch die Wünsche, die die beiden hatten für die Bestattung. Und dann sehe ich ihn noch so an dem Rednerpult, an dem Regler für die Musik und er traute sich nicht, die Musik so laut zu machen, wie ich ganz genau weiß, wie derjenige, der da gestorben ist, sich das gewünscht hat. Und dann hat seine Frau gesagt, drehen Sie ruhig auf. Und dann hat er sich wirklich noch diesen Ruck gegeben und noch mal ein bisschen mehr aufgedreht. Und das war ein Mensch, der war eigentlich so spirituell, also es passte alles nicht zusammen. Und da kam eben, ich glaube, das hat mich irgendwie auch immer schon begleitet, aber da war mir ganz klar, da ist etwas richtig im Umbruch in unserer Gesellschaft. Diese Trauerkultur, wie wir sie noch kannten, fällt von unseren Großeltern. Es ist einfach anders, es ist viel vielfältiger, viel individueller. Und ja, vielleicht passen nicht immer mehr alle so zueinander und es muss sich wieder neu finden. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Ja. Ja, wir haben schon einiges auf dem Zettel, oder Britta?
Ja, auf jeden Fall. Und das, was du jetzt sagst, also da Das sind auch Themen, mit denen ich mich ganz viel beschäftigt habe. Ich habe ganz viel Fortbildungen und Seminare und Tagungen und sowas besucht zum Thema Trauerfeiern und auch Ritualgestaltung, Abschiedsgestaltung. Und bin dann ganz am Anfang, so als ich noch neu war in der Branche, sozusagen dann auch mal zurückgekommen und habe gedacht, ja, das mache ich jetzt auch alles so. Und war ganz motiviert und habe dann aber erst mal lernen müssen. Und das war echt auch ein Weg, so zu gucken, also wirklich bei jeder Familie, bei jedem Trauerfall, zu gucken, was passt wirklich zu diesen Menschen. Ne, es gibt dann Menschen, die da einfach den ganz normalen Weg, im Anführungszeichen völlig ohne Bewertung, den normalen Weg gehen. Und das ist genau das Richtige und das Gute für die. Und es gibt aber auch andere, gerade auch wenn viele junge Leute da sind, für die es gut ist, Kerzen zu entzünden, den Sarg zu bemalen, laute Musik zu hören, dass auch Freunde was sagen können, dass man um den Sarg rumsteht. Also es gibt ganz viele Dinge. Und dann wirklich bei jedem Fall zu gucken, so was passt jetzt eigentlich wirklich zu den Menschen. Und sich auch zu trauen, wenn ich weiß, ich habe einen Menschen verloren, sich zu trauen, es so zu machen, dass es für mich, also für die Familie, für die Angehörigen wirklich stimmt und dass es auch wirklich diesen Menschen spiegelt, der dann da diese Welt verlassen hat. Das finde ich total wichtig und das ist für mich ein langer Weg gewesen. Und jetzt finde ich das total schön, jedes Mal, wenn ich zu einer Familie zu kommen, zu gucken, also versuchen rauszufinden, was passt wirklich zu denen. Und ich würde mir so wünschen, wenn du sagst, so die Frau hat dann gesagt, drehen Sie ruhig auf, ich würde mir so wünschen, dass manchmal, ich hatte auch schon so eine Situation, da habe ich die Musik auch nicht aufgedreht. Und ich hätte mir gewünscht, es hätte sich jemand getraut, es zu sagen. Mhm. Also auch aus diesen Trauerfeiern, dieses versteinerte, eiserne, was man dann, Menschen sitzen da so und keiner traut sich irgendwas zu sagen, weil einer hustet, dann schämt er sich schon. Sondern da auch zu sehen, wir leben ja, wir sitzen da und wir leben und dann auch in dem Moment ist das Leben auch da und das Leben dieses Menschen, der gestorben ist. Und dann kann man ruhig sagen, drehen Sie mal auf oder also sich da zu trauen, da einfach auch ja, mehr Freiheit reinzubringen und auch die, also ganz viele Menschen weinen, es gibt wenig Trauerfeiern, auf denen geweint wird. Das finde ich, ja, das finde ich schon eine sehr, finde ich eine ganz traurige Entwicklung eigentlich, dass die Menschen eigentlich ihre Gefühle immer gar nicht zeigen mögen. Aber wenn man, also wo soll man nicht, also wo soll man weinen, wenn nicht da? Ne, das ist ja der Ort dafür, das ist der Platz dafür, wo man auch seine Trauer teilen kann. Also dass die Menschen sich einfach trauen, sich mehr wieder zu zeigen, das wäre mir, also würde mich sehr, sehr freuen, wenn das gelingen würde. Ja.
Ja, Trauerkultur, das steht ja auch ganz oben bei uns auf der Liste. Wir haben auch schon mal so drüber gesprochen, wie das so ist, dass Menschen heute auch in unserer Welt noch die Zeit finden zu trauern oder sich diese Zeit auch nehmen, ne? Auch wenn man in der Arbeitswelt ist. Ich weiß noch, als mein Vater gestorben ist, hat mein damaliger Chef auch gesagt, nach 2 Wochen könnte ich dann ja wieder anfangen. Und wo ich gesagt habe, nein, das kann ich persönlich nicht. Also ich brauchte auf jeden Fall noch mehr Zeit. Trauerkultur wird uns mit Sicherheit auch begleiten, ne? In vielerlei Hinsicht. Ich merke schon, da hast du ganz viel zu sagen.
Ja, das habe ich auf jeden Fall. Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, da auch ja, mehr Offenheit reinzubringen und ja, dieses immer funktionieren zu müssen und immer sofort wieder da sein zu müssen, 100%, das finde ich auch ja, eine schlimme Entwicklung. Früher gab es dieses Trauerjahr, ne, dass man so ein Jahr sind die Frauen oder die Menschen in Schwarz gegangen, da hat man denen auch angesehen, die trauern. Man hat das ganz öffentlich gezeigt und man hat alle Geburtstage, alle Feste einmal durchlebt ohne den anderen. Und das hat ja auch seinen Sinn. Heute ist es ja so, dass bei den Krankenkassen, wenn dann Menschen noch krankgeschrieben sind nach einem halben Jahr, jetzt fällt mir dieser Fachausdruck nicht ein, es gibt ja so einen Ausdruck für, das ist dann so eine übersteigerte Trauer sozusagen schon. Das wird dann schon als krankhaft eingestuft, wenn jemand nach einem halben Jahr noch trauert und deswegen vielleicht nicht in der Lage ist zu arbeiten. Ne, also wirklich mehr Toleranz oder Großzügigkeit und auch wieder, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, da wieder was hinzubringen, dass das wirklich eine ganz, ganz wichtige Zeit ist und auch eine traurige, schwere Zeit ist und die man erstmal bewältigen muss mit sich selber und mit den Menschen und mit den Kindern, die einen vielleicht begleiten. Ne, dass man einfach das auch darf und nicht immer gleich wieder funktionieren muss. Ja, das ist ein Stück Kultur, was uns verloren gegangen ist. Und da, also früher, das finde ich auch, das, ne, früher haben die Nachbarn zum Beispiel, haben alle Suppen gekocht und Kuchen gebacken, haben die Familie versorgt. Sowas gibt es auch kaum noch. Also das ist auch so ein Stück Kultur, was ich gerne wiederbeleben würde, wozu ich den Menschen gerne Mut machen würde, das wieder zu tun und das miteinander zu teilen, das Leben und das Sterben miteinander zu teilen. Ne, nicht nur, wenn ein Kind geboren wird, was zu bringen, sondern auch, wenn jemand gestorben ist. Ja, das ist auch ein Stück Kultur, was es wert wäre, wieder ins Leben zu holen, finde ich.
Ja. Auf jeden Fall. Wie ist das heute für dich? Wie kannst du mit dieser Trauer, die dich dadurch ja auch ein bisschen im Alltag begleitet, dass du Trauerrednerin bist, wie kommst du da selber so mit klar? Macht dich der Tod also dann immer traurig? Oder wie muss man sich das so vorstellen, wenn das so ein Berufsweg auch wird?
Es macht mich nicht traurig. Also es bewegt mich immer und berührt mich immer und ich vergieße auch bei fast jedem Gespräch auch mal ein Tränchen, wenn ich mit den Menschen spreche oder wenn die mir was von dem erzählen. Wenn ich von den Trauerfeiern komme und auch von den Gesprächen komme, bin ich immer sehr erfüllt und bewegt. Und dann tut es mir gut, erstmal eine Stunde im Wald rumzulaufen oder mich ja ein bisschen, das noch ein bisschen in mir sich bewegen zu lassen. Und dann meistens verdampft es dann sozusagen so ganz langsam wieder. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, was wollte ich denn sagen?
Ist ja auch eine komische Frage, weil irgendwie natürlich kann ich mir das vorstellen. Das ist ja nichts, also das ist ja eigentlich das, was man sich fragt, wenn man diese Arbeit macht. Das ist ja nichts, was eigentlich eine Routine werden kann. Also du musst dich ja auch irgendwie selber immer da wieder reinbegeben. Also das stelle ich mir halt nicht so einfach vor, muss ich sagen. Ich hätte da auf jeden Fall Respekt vor.
Das habe ich auch. Ich habe auf jeden Fall Respekt davor und ich habe vor jeder Familie Respekt und vor all dem, was da ist. Aber was für mich immer wieder, jetzt weiß ich wieder, was ich gerade eben schon sagen wollte, was mich immer sehr bewegt, ist einfach, dass ich der Liebe da immer so begegne. Da sitzen da manchmal alte Leute, die waren 50, 60 Jahre mit jemandem verheiratet, der ist jetzt gestorben und dann ist da so viel gelebtes Leben und so viel Geschichten, auch nicht nur schöne, es gibt auch immer dramatische Seiten und jeder Mensch hat ja auch seine Ecken und Kanten und das alles findet da Platz, aber dann ist diese Liebe zu diesem Menschen, das ist das, was da am meisten Platz eigentlich findet und das ist das, was mich total erfüllt und die Menschen sind so authentisch und so ehrlich und ja, und das ist einfach bewegend und tut ein ganz großes Geschenk für mich. Jedes Gespräch, was ich da führe mit den Familien, ist ein Riesengeschenk für mich. Ja.
Toll. Ja, ich merke schon, das wird auch für mich ein Geschenk, mit dir diesen Podcast irgendwie zu machen. Wir wollen uns ja auch ein paar Gäste einladen. Wer steht denn so mit auf unserer Liste?
Wer steht auf unserer Liste? Auf unserer Liste stehen auf jeden Fall Menschen, die mit dem Hospiz zu tun haben, hatten wir ja schon gesagt. Und du hattest ja erzählt, du hast eine Pastorin, die du sehr magst und sehr schätzt, mit der zu sprechen, wäre sicherlich auch interessant oder ist bestimmt interessant.
Genau. Und wir würden auch gerne Anregungen aufnehmen. Also wenn Sie uns zuhören, haben wir uns eigentlich schon geeinigt, Britta, ob wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wollen wir sie siezen oder duzen?
Ich glaube, wir können sie schon duzen, oder?
Ja.
Ja, ich glaube schon. Bei so einem persönlichen Thema können wir sie, glaube ich, schon duzen.
Ich hoffe, da sind alle mit einverstanden und gehen das so mit uns. Genau, also wir sind sehr gespannt auf Anregungen und auch vielleicht Vorschläge, wen wir mal interviewen sollten. Wir wollen uns auch gerne noch so unterschiedliche Bestattungsmöglichkeiten anschauen. Also Anton Tapkin zum Beispiel, der das ja auch auf der Etta macht. Meine Campingplatznachbarin ist leider auch gerade verstorben und ja, war auch 40 Jahre verheiratet und immer den Campingplatz direkt am Wasser, direkt mit Blick auf den Arngaster Leuchtturm. Und jetzt darf Anton sie auf ihre letzte Reise genau dahin bringen. Das finde ich auch total bewegend, wie viele Menschen irgendwie, wir haben ja auch gesagt, es gibt schon wirklich einige Podcasts zu diesem Thema, ne? Muss man mal sagen, trauern, sterben. Aber ich glaube, wir wollen ja auch wirklich schauen, wie bildet sich das Thema hier bei uns ab? Also dieses Bild von Anton mit dem Arngaster Leuchtturm und der Etta, das ist jetzt ein Bild, was ich vor Augen habe. Aber wir haben auch den Friedwald vor Augen, wo wir unbedingt noch gemeinsam hinwollen. Du als Trauerrednerin, du kennst viele Bestatter, die auch ihre Geschichten zu erzählen haben. Da fällt mir ein, Britta, ich wollte dich unbedingt noch fragen. Ganz viele haben ja wirklich jetzt auch traurig Abschied nehmen müssen von ihren Angehörigen in der Corona-Zeit, weil sie sich gar nicht mehr verabschieden konnten, weil die Angehörigen im Krankenhaus waren oder weil es einfach schwer war, da sich noch zu begegnen. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Das war eine besonders schwere Zeit. Das war ganz, ganz traurig. Also ganz, ganz viele Menschen haben diese Trauerfeiern ohne Begleitung erleben müssen. Also im ganz Kleinen, es durften ja nur 5 Menschen kommen. Es gibt ja kaum eine Familie oder einen Kreis, in dem nur 5 Menschen sind, die zu dieser Trauerfeier kommen können. Und das war, also manchmal hat es mit, also das war dann wirklich anders als sonst, weil manchmal hat es mir wirklich das Herz zerrissen. Also das zu erleben, also was ich am intensivsten in Erinnerung habe, war eine Trauerfeier. Da ist eine alte Dame gestorben, die war Mitte 80. Und ihre beiden älteren Schwestern, also diese beiden Frauen waren zwischen 85 und 90. Die eine kam aus dem Ruhrgebiet hier angereist und die andere aus Holstein, um hier ihre Schwester zu Grabe zu tragen. Und Die sich beiden Frauen standen da mit ihren Ehemännern, alle vier mit Masken an dieser Grabstelle. Draußen durfte es ja nur sein. Und diese beiden Schwestern haben sich nicht umarmt und die haben auch keinen Kaffee mehr zusammen getrunken, weil sie so Angst hatten, sich gegenseitig irgendwie anzustecken. Wir wissen ja bis heute nicht, habe ich es nicht, bin ich eine Gefahr für die anderen. Und natürlich wollten sie keine Gefahr sein für ihre Schwester. Und dann sind die beide, oder diese vier Menschen haben sich dann wieder voneinander getrennt und sind nach Hause gefahren. Und die wussten ja gar nicht, ob sie sich noch jemals wiedersehen, weil sie in so fortgeschrittenem Alter sind. Und das war so ein trauriger Moment. Also das werde ich, glaube ich, nie vergessen, dieses Bild von diesen beiden alten Frauen, die sich da so angeguckt haben und konnten sich noch nicht mal in den Arm nehmen und sich dann wieder voneinander trennen. Und so war es für ganz viele Menschen. Die haben dann noch ja, diesen Rahmen gewählt und haben dann gesagt, sie wollen auf jeden Fall, dass da gesprochen wird und dass Musik auch gespielt wird. Aber ganz, ganz viele haben es wirklich mit sich ganz alleine ausmachen müssen. Und das ist eine sehr schwierige Zeit auch für die Bestatter gewesen und natürlich für alle Menschen, die jemanden verloren haben.
Gestern gerade stand in der Zeitung ein Artikel über einen jungen Mann, der ist vielleicht gerade so am Ende seiner Schullaufbahn oder vielleicht auch schon Student, und der hat darüber erzählt, dass er glaubt, dass seine Oma wirklich an Einsamkeit gestorben ist in dieser Corona-Zeit. Die hatte wohl vorher noch so viel Lebensmut und hat so gelitten unter dieser Einsamkeit. Das hat mich irgendwie auch schwer berührt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass viele Menschen da auch wirklich ein bisschen mutlos geworden sind, also gerade die Älteren.
Ja, in manchen Heimen ist es ja nach wie vor so. Es geht ja immer um Schutz, aber das ist wirklich die Frage, ist es sinnvoll immer noch? Es ist so ganz schwierig, darüber zu reden, finde ich. Es geht natürlich darum, um die Menschen zu schützen, auch um die Pfleger und Pflegerinnen zu schützen und die Ärzte und die da alle rumlaufen. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Menschen waren sehr, sehr einsam und sind es auch immer noch, die in Krankenhäusern und in Altenheimen sind. Ja, ich habe auch eine Geschichte gehört, wo eine Familie draußen am Fenster stand und bei einem Hospiz und hat reingeguckt und hat ihren Angehörigen drinnen sterben sehen. Also was für eine traurige, furchtbare, undenkbare Situation auch für den Menschen, der drin allein in dem Zimmer war. Ja, ganz, ganz schwer. Also ich denke, ganz viele Menschen haben da viel Trauriges erlebt und ich glaube, es ist viel Traumatisierung auch passiert und viel, sehr, sehr viel Einsamkeit. Ja.
Ach Britta, ja, guck, genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich werde in diesem Podcast ein bisschen die Lernende sein an deiner Seite und ich finde dieses Thema so spannend und ich freue mich so darauf, mit dir ein bisschen da wirklich auf, wir haben ja gesagt, wir wollen gefühlte Spaziergänge mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern machen und ich hoffe, dass es ihnen genauso gehen wird wie mir, also dass wir einfach uns unterhalten über diese Themen, einfach auch um über sie zu sprechen, aber auch gerade ich werde viel lernen. Ich habe mich mit vielen noch nicht so intensiv beschäftigt, aber es bewegt mich ungemein und ich weiß, dass ganz viele Menschen in unserer Region genauso bewegt sind von diesem Thema. Und ich bin ganz gespannt darauf, was uns alles begegnen wird auf unserer Podcast-Reise. Und vor allem ist es so schön, dass wir beide uns wirklich jetzt kennenlernen. Es ist ja wirklich eine wundersame Geschichte gewesen, dass wir beide, ich so wirklich nur aus so einem schulischen Freundeskreis heraus in so eine Begleitung gekommen bin. Abgesehen von meinem Vater war das für mich das erste Mal. Und ich habe aber, weil ich meinen Vater so intensiv begleitet habe, irgendwie gespürt, ich kann das. Ich habe die Kraft, das auszuhalten. Ich hatte da gar keine Angst vor. Ich wollte unbedingt da sein. Wir waren beide da, aber wir sind uns einfach nie begegnet. Und wir hatten ja beide wirklich so ein Bedürfnis, das nachzuholen, weil wir auch immer voneinander so viel gehört haben. Aber wir sind eben beide auch Mütter und so in unseren Welten irgendwie verhaftet, wie das so ist, dass das einfach nicht stattgefunden hat. Und letztendlich mussten wir uns jetzt im Podcast ausdenken, damit wir das nachholen. Britta, ich bin voll gespannt darauf und ja, wir machen uns einfach auf die Reise. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Podcast führt. Wir wissen nur, wir haben viel Bedarf, wir haben ganz viele Themen. Du wirst uns ganz viel erzählen können und uns aus deinen ganz unterschiedlichen Alltägen auch berichten können, die du so erlebst als Trauerrednerin. Und allein der Einblick jetzt zu Corona, auch vielen Dank schon mal dafür, Britta.
Ja, weißt du, was ich jetzt noch sagen möchte, was mir noch einfällt zu dem, was du jetzt sagst? Was mir ein wirklich totales Anliegen ist, ist den Menschen Mut zu machen. Mut zu machen, ins Krankenhaus zu gehen, auch wenn ich weiß, dieser Mensch, der da liegt, ist schwer krank und er wird sterben. Und Mut zu machen, wie du sagst, du hast gewusst, du kannst das. Und das kann jeder. Wir alle haben bloß einfach keine Erfahrung mehr damit. Das wird uns ja alles aus der Hand genommen von Krankenhäusern und einfach auch, ich glaube, durch die Kriege, die passiert sind, haben wir einfach verlernt, irgendwie mit dem Tod umzugehen, auch wenn das nun schon so lange her ist. Aber wir sind alle immer noch geprägt davon. Und wieder zu lernen und zu erfahren, dass wir davor keine Angst haben müssen und dass diese Momente, die man mit Kranken oder mit sterbenden Menschen verbringt, dass die sind einfach total Gold wert. Und du hast erzählt, du hast mit dieser jungen Frau auch da ganz viel im Trubel mit den Kindern gesessen. Ich war immer mit ihr alleine. Ich habe scheinbar immer Momente erwischt, wo niemand sonst da war. Ich war immer mit ihr alleine und das war so reich auch. Und was es ja auch tut, wenn ich mich damit beschäftige, ist auch so einfach zu merken, ich lebe. Ich lebe und ich bin jetzt da. Und das kann auch meinen Blick auf die Welt nochmal sehr, sehr bereichern und verändern. Also das lohnt sich auch. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es lohnt sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch Menschen entgegenzutreten und ihnen ins Gesicht zu gucken und auch mit ihnen zu weinen und mit ihnen zu lachen und das, ja, das ins Leben reinzuholen und sich davon auch beschenken zu lassen.
Und genau deshalb haben wir auch gesagt, es ist ein Podcast über das Leben und den Tod. Und wir sprechen über Ebbe und Flut der eigenen Gezeiten. Also alles soll seinen Platz haben bei uns in diesem Podcast. Und Britta, ja, da bedanken wir uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs allererste Mal zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.